Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete und dann leg mal los. Herr Jesus, ich danke dir für den neuen Tag, Tag, den der Herr gemacht hat. Und wir wollen uns freuen und dir dankbar sein. Ich danke dir, dass du diese Dankbarkeit in unsere Herzen legst, die du selbst dem Vater gegenüber empfindest, für all das, was der Vater tut und wie wunderbar der Vater ist, wie treu der Vater ist. Und wir danken dir, dass wir leben dürfen, Herr, in Freiheit. Wir danken dir, dass wir uns gesund ernähren können und wir danken dir, Herr, dass wir nicht wie die Gejagten herumlaufen müssen, wie viele unserer Geschwister heute an dem Tag irgendwo auf dieser Erde, weil sie dir gehören. Und danke, Herr, dass du uns diesen Tag gegeben hast, damit er was zählt in der Ewigkeit für unser Leben. Und wirk du heute an dem Tag in deiner Weisheit, durch dein Wort, durch die Gemeinschaft, die Begegnung, die wir haben, Herr, dass wir dir begegnen dürfen. Amen. Wenn jemand die Bibel dabei hat, dann könnt ihr mit mir Psalm 34 bitte aufschlagen. Psalm 34 steht auf Seite 601. 615. 635. Und 37 oder überhaupt nicht 35, sondern 37. Okay, also wahrscheinlich habt ihr alle jetzt gefunden irgendwie, ne? Und ich lese mal die ersten 7 Verse. Und es steht von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als diese Elende rief, hörte der Herr und half ihn aus allen seinen Nöten. Was der David hier geschrieben hat, das hat einen langen Vorspann. Und zwar hat es den Vorspann, als der David so 16 Jahre alt war, ist er berufen worden, von Gott der nächste König von Israel zu werden. Praktisch der Nachfolger von Saul. Das hat er sich nicht selbst ausgesucht, der David, sondern dazu ist er gewählt worden. Wahrscheinlich kennen viele, die heute Morgen hier sind, die Geschichte vom König David, als der Samuel in das Dorf ging und dann in die Familie von den Isai reinging und dann dort war. Und dann sollten alle Söhne kommen von diesem Mann. Und Gott sagt, aus dieser Familie suche ich meinen neuen König aus. Das Volk Israel sollte ja gar keinen König haben. Das Volk Israel sollte nur einen König haben und das wollte der lebendige Gott selber sein. Aber die Israeliten sagten, wir wollen so sein wie die Heidenvölker um uns herum. Das ist dermaßen stinklangweilig, dass wir nicht so sind wie die. Wir sind immer so anders. Aber wir wollen nicht immer anders sein. Wir wollen auch mal so sein wie all die anderen. Einfach ein bisschen normal. Ein bisschen bluna. Ein bisschen verrückt. Darf doch nicht immer sein, dass wir immer nur unterschieden werden von den anderen. Das wollen wir nicht. Und dann sagten sie, wir wollen auch einen König haben. Wie all die anderen. Und Gott spricht durch den Propheten und sagt, die brauchen keinen König, weil ich will ihr König sein. Ich bin der beste König. Ich verlange von ihnen gar nichts. Keine Steuern. Sie müssen für mich nicht den Krieg ziehen. Die müssen gar nichts machen für mich. Die müssen ihre Jungs nicht abgeben zum Militärdienst. Ich will für sie sorgen. Das ist eigentlich, wisst ihr, der Inbegriff von dem, was wir uns alle wünschten, von einer gerechten Regierung. Aber wir merken, das funktioniert nicht auf dieser Welt. Warum funktioniert es nicht? Weil die Menschenherzen ungerecht sind, ihr Lieben. Wir alle haben ein ungerechtes Herz. Deswegen funktioniert es nicht. Es mussten die Israeliten auch erleben, dass das nicht funktioniert. Und dann haben sie sich gedacht, okay, aber trotzdem, wir wollen einen König haben. Und sagt Gott, okay, dann habt, dann könnt ihr das bekommen, was ihr wollt. Das ist manchmal die Gefahr auch, nur so nebenbei, ihr Lieben, wenn man für eine Sache bittelt und bettelt und bittelt und bettelt und Gott noch anschreit, weil Gott ist ja taub. Das ist schon ein bisschen älter als wir, ne? Muss man auch noch schreien. Es kann ja sein, dass er es nicht hört. Und du kannst dann auch die Lautsprecher noch ein bisschen aufdrehen, vielleicht hört der alte Opa wirklich nichts. Dann blasen wir ihm die Ohren durch, dann versteht er schon wieder. So ist es manchmal, komischerweise in unserem Leben, und dann brüllen wir ihn an und dann plagen wir und quengeln und irgendwann bekommst du das, was du haben wolltest. Aber es ist nicht immer das, was wirklich das Segen Gottes ist, ihr Lieben. Es ist interessant. Und das Volk hat es erlebt. Das Volk sagte, wir wollen trotzdem einen König haben. Das ist uns alles wurscht, Schnurzpiep, egal was du uns erzählst. Wir wollen so sein wie all die anderen. Und dann sagt Gott, okay, dann soll er einen König haben. Aber denkt dran, wenn ihr einen König habt, dem müsst ihr Steuern geben. Den müsst ihr euren ersten Sohn müsst ihr dem geben, weil der muss Militärdienst dort leisten. Ihr werdet eigentlich gar nicht mehr wirklich froh werden. Und dann hat sich das Volk trotzdem gesagt, das ist uns alles wurscht, machen uns nicht immer das Leben so madig, wir möchten das. Okay, sollst du haben. Dann haben sie den König Saul bekommen und den König Saul haben sie bekommen, weil er stattlich war, war groß, war schön aussehend, so ungefähr wie ich. Und also so ein bisschen so ein Typ, ne? So ein Heinz-Typ. Okay, haha. Gotcha. Okay, also und den wollten die. Der sah gut aus, war ein starker Kämpfer, den setzen wir ein als unseren König. Der König Saul hat nur ein Problem gehabt, denn sein Herz hat nicht ganz auf diesen Gott Israel vertraut. Und dann hat er einen Fehler gemacht, einen alles entscheidenden Fehler in seinem Leben und dann sagt Gott, dann ziehe ich meinen Geist von ihm ab. Weil dieser König konnte das Volk nur regieren, richtig regieren, gerecht regieren, wenn der Geist Gottes auf ihm lag. Der Geist der Weisheit, der Geist der Wahrheit, der Geist der Gnade, der Geist der Liebe zum lebendigen Gott, der Geist der Ehrfurcht zum lebendigen Gott, weil nur dann kann man eigentlich gerecht regieren und weise regieren. Und als dieser Geist weg war, sagt Gott zum Samuel, zu dem Propheten Samuel, du sollst dir einen neuen König, sollst du raussuchen für Israel und ich werde dich leiten. Und dann hat er ihn gebracht in dieses Dorf zu der Familie von dem Isai und dann saß er da drin in der Familie und dann hat er nach den gleichen Kriterien wiedergewählt, wie er eigentlich vorher gewählt hat. Der Isai ließ alle seine Söhne auftanzen und der Samuel sagte immer, der muss es sein, das sieht gut aus, sieht auch ungefähr wie der Heinz aus. Also den könnte man vielleicht einsetzen, ne? Der sieht noch ein bisschen besser aus als der Heinz, also der passt noch besser. Und Gott sagt, nee, Samuel, du schaust immer nur nach dem, was draußen vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Weißt, ich will dir einmal erklären, Samuel, was für mich wirklich zählt. Für mich zählt das Herz. Für mich zählen nicht die Dinge, die in deiner Welt zählen. Für mich zählt was ganz was anderes. Für mich zählt, was wirklich drin ist. Weil das, was drin ist, das kommt raus und es bestimmt ein Leben. Und es bestimmt ein ganzes Volk. Und dann sagte Samuel zu dem Vater von den Jungs, du hast du noch einen anderen Sohn. Ja, ich habe noch einen Sohn, aber der ist draußen bei dem Schafen. Und sagte, lass den doch mal bringen. Und dann kam der David und die Bibel sagt, du hast ein bisschen rote Bäckchen gehabt, ne, war ganz nett draußen gewesen bei den Schafen. Und Gott sagt, den will ich als König haben, den Salb. Und dann ist der als König gesalbt worden, der Samuel. Der David, dankeschön. Ich sei doch wach. Hey, oh. So bin ich, ne? Prüfe euch alle ein bisschen. Oh. Okay, der David ist als König gesalbt worden. Das ist das Erste, Leute. Der David wollte nie König werden. Gott hat ihn zum König werden lassen. Er hat es sich nicht ausgesucht. Dann kam die nächste Sache in seinem Leben, als er gesalbt war. Das war so eine Sache, ziemlich schwierig für ihn. Vielleicht hat er es auch nicht so richtig verstanden, so als junger Mann. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Dann kam die ganze Story, dass der Goliath auftrat. Und dann ist der David war der Einzige, der sich gewagt hat, gegen den gegen den Goliath zu streiten. All die starken Helden Israels haben es nicht gewagt. Und der David hat den Goliath geschlagen in der Kraft des Herrn, weil der David zu ihm sagt, zu dem Goliath, du kommst mit mir mit so einem Schwert und, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Den hast du nämlich vergessen, den hast du aus dem Spiel gelassen, Goliath. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, ich mag ein kleiner Bimpf sein, so ein kleiner Wicht, den du denn ernst nimmst, mich musst du auch gar nicht ernst nehmen. Du solltest den Gott Israels ernst nehmen, den solltest du ernst nehmen. Weil in den seinen Namen komme ich jetzt. Und dann wissen die meisten hier, wie die Story ausging. Der Goliath ist geschlagen worden, hat sein Leben verloren. Der David ist zum großen Held langsam erkoren worden in Israel. Der König Saul ist wahnsinnig geworden. Der war so verrückt, sein Kopf war so durcheinander, dass das Volk sagte, wir brauchen jemanden, der dem hilft. Und was könnte dem Saul helfen? Und jemand sagte, Mensch, hey, da gibt es jemanden, der kann so schön auf dieser kleinen Harfe spielen und das beruhigt so. Den holen wir. Und der jemand, der das war der David. Und den haben die geholt am Königshof von Saul und da saß der David dort und hat so vor ihn rumgeklimpert. Und der Saul, oh, das tut so gut. Und jedes Mal, wenn er aufgehört hat, ist er fast wieder verrückt geworden. Und was der Saul gemacht hat, der Dank dafür, ihr Lieben, war, der wollte den David umbringen. Und der David war eigentlich in seinem Leben fast 16 Jahre nur auf der Flucht. Und der Saul hat ihn verfolgt, wollte ihn töten, der ist eifersüchtig auf ihn geworden. Und nichts davon hat sich der David selbst gewählt. Der David, glaube ich, wenn er überlegt hat, hätte er sich gedacht oder hat er sich vielleicht auch manchmal gedacht, hätte Gott mich doch bloß bei meinen Schafen gelassen da draußen. Da war es friedlich, da habe ich mich ausgekannt, da habe ich nicht so wilde Menschen um mich herum gehabt, die mir ständig was Schlechtes möchten. Was mache ich eigentlich? Meine Familie hat mich verspottet, die kann ich nicht mehr haben. Meine Freunde dann nämlich, das ist hier in diesem Vers, die habe ich auch nicht mehr, weil durch den Hass und den Zorn, die Aggression von dem Saul, hat auch der Jonathan, der der Sohn vom König Saul war und der einzige wirkliche dicke Freund vom David, die mussten ihre Freundschaft aufkündigen und sich nie mehr wiedersehen. Selbst seinen besten Freund musste er verlassen. Und er war richtig einsam. Dann musste er aus seinem Volk fliehen, weil der Saul dermaßen aggressiv war und der David wusste, jeder, der mich findet, kann mich einfach totschlagen. Das wollte der Saul. Der war happy, wenn jemand den David gefunden hätte und hätte ihn totgeschlagen und den Saul in den Kopf vom David gebracht, der hätte ihn zum reichen Mann gemacht. So fühlte sich der David. Der fühlte sich wie so ein kleines Tier in der Ecke, das ständig bedrängt wird. Der fühlt es sich so, wie du dich manchmal fühlst in diesem Leben, in dem du gar nicht wirklich zurechtkommst. Ein Leben, das dir manchmal Furcht macht. Furcht vorm Versagen. Furcht vorm nächsten Schritt im Leben. In einem Leben, in dem du dir immer ungerecht behandelt vorkommst. Immer. Und es ist auch irgendwie so, manche Leute, wenn ich auf das Leben schaue, ihr Lieben, denke ich oft, das kann es doch nicht geben. Da kommt ein Ding nach dem anderen. Und es sind manchmal, oftmals ganz, ganz liebe Leute. Und du fragst dich, mit womit haben die das verdient? Und so fühlte sich der David. Der wusste nicht mehr ein noch aus. Und dann ist er geflüchtet in ein anderes Land und in dem Land dann, um sicher zu sein, dass ihm da nichts geschieht, hat er sich wie verrückt gebärdet, steht in der Bibel. Das steht mir in 1. Samuel Kapitel 21. Da hat er sich wie verrückt gebärdet, hat sich Geifer durch den Bart laufen lassen und der König sagt, die Leute von dem König sagten, Mensch, hey, das ist doch der David, der berühmte König aus Israel. Und der König dort in dem Land schaut ihn an und sagt, das ist nicht der David, das ist ein Verrückter. Und dann sagt er, habe ich nicht schon genug Verrückte bei mir? Also der hat sogar noch seine Reputation verloren, sein ganzes Ansehen verloren, das was wir gestern Abend gehört haben, ihr Lieben. Er hat alles verloren. Und das ist der Hintergrund von diesem Psalm. Und dann schreibt dieser Mann David, der alles verloren hat, schreibt dann: Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Warum? Als ich den Herrn suchte. Und das kann ich dir sagen, hundertprozentig würde der David sagen heute Morgen: Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Gott kann eine Sache nicht, ihr Lieben, er kann alles. Mal jetzt abgesehen von dieser sulzigen Idee, ja, dann kann er Gott auch einen Stein erschaffen, den er gar nicht selbst aufheben kann. Wenn du so einen Spruch bringst, kann ich das schon sagen: Du willst gar nicht, dass Gott zu dir spricht. Das willst du gar nicht. Du willst in deinem Stolz verharren in deinem Leben. Du willst deine eigenen Wege gehen. Und wenn ihr euch gestern Morgen an das super Ding von dem Rap erinnert, letztendlich willst du dort enden, wo eigentlich niemand enden will, in der Hölle. Aber Gott kann tatsächlich eine Sache nicht. Gott kann die Menschen, die ihm vertrauen, nicht enttäuschen. Es geht nicht. Wisst ihr, er muss sein Wort halten. Er verbirgt sich selbst dafür, für dieses Wort. Und er hält sein Wort. Und er enttäuscht niemanden. Und deswegen sagt die Bibel, und deswegen kann das jeder sagen, der auf den Herrn traut: Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er antwortete mir. Er hat gehandelt und er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Aus den tiefsten Tiefen, weil er meine Seele festhält. Und er hält in diesen tiefsten Tiefen, hält er meine Seele fest. Er hält mich fest. Er gibt meine Seele nicht der Vernichtung preis. Er gibt mir Leben und er lässt mich leben. Und wisst ihr, diese ganze Not, oftmals im Leben auch, von denen eben, die mit dem lebendigen Gott unterwegs sind, diese ganze Not, die hat eigentlich nur einen einzigen Zweck: uns hinzutreiben in die Arme des lebendigen Gottes. Diese Not, von der wir gestern Abend gehört haben, ihr Lieben, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich sehe das, ich singe das mit, aber ich gehe hier wieder raus, es passiert ja nichts. Das kann gut sein, schaut, dass manche Leute wirklich gesagt haben: Ja, ich will jetzt zu einem Kreuz gehen und dann will ich mein Leben rededicaten. Und es gibt Menschen, die haben ihr Leben schon tausendmal rededicated. Und zwei Tage später war alles wieder genauso wie vorher. Weil du darfst doch nicht stehen bleiben an dem einen Tag. Du musst sagen: Tagtäglich will ich auf dich blicken, Herr. Ich will tagtäglich auf dich blicken. Und die Güte Gottes ist es, die Gnade Gottes ist es oft im Leben der Kinder Gottes, so eine Welle auch, das, die Welt wird es nennen, Not reinzubringen, eine Sache in deinem Leben, wo du genau weißt, es gibt keinen anderen Ort, es gibt keine andere Rettung als den lebendigen Gott für mich. An ihn zu hängen, auf ihn zu schauen. Und das wollte Gott im Leben von David. Gott wollte nicht wieder einen König haben, der alles selbst managen kann. Er wollte nicht wieder einen König haben, der selbst der Held da draußen ist. Er wollte einen König haben, an dem er sehen kann, es gibt diesen Gott Israels. Und es lohnt sich, auf diesen Gott Israels zu trauen. Er wollte einen König haben, der hinweist auf diesen Gott Israels. Und schau, jetzt sagt die Bibel in Offenbarung Kapitel 1, spricht davon, dass wir zu Königen und zu Priestern gemacht wurden. Wenn wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, Leben haben durch das Blut von Jesus Christus, Vergebung unserer Schuld, dann sind wir Könige und Priester. Gott will Könige und Priester, die auf ihn hinweisen. Und er lässt uns auch manchmal in unserem Leben, ihr Lieben, durch Täler durchgehen. Die Täler, die uns aber auf ihn treiben sollen. Schaut, der David sagt hier: die auf ihn blicken, werden strahlen. Das heißt, die auf ihn fokussiert sind, die einzig und allein ihre Sehnsucht haben, auf diesen einen wahren Gott konzentriert zu leben. Die werden strahlen, denen ihr Wesen, ihr Leben wird das Wesen von Gott wieder strahlen. Jetzt sitzen die Leute draußen in der Sonne. Warum sitzt du draußen in der Sonne? Weil du genießt die Wärme. Und ein paar von euch möchten auch nach der Pfingsttagung nach Hause gehen mit einem braunen Gesicht, ne? Manche haben es nicht so ganz geschafft, die gehen mit roten Backen nach Hause. Habe ich gestern schon gesehen. Ne? Aber immerhin, kann er noch werden, kann sich noch verändern, die Farbe. Aber wisst ihr, nach vielen langen Regentagen, es war jetzt kalt gewesen, überall. Und plötzlich kommt die Sonne raus. Und das, was du dich sehnst, ist, dieser Regen, diese Kälte, die zwingt dich förmlich dazu, in die Sonne zu gehen, weil es so gut tut. Und das ist das, was der David erlebt hat in all seinen Niederlagen, in all seinen Schwierigkeiten, in all seinen Ängsten. Das war wie Regentage und es hat geregnet und geregnet und geregnet und es war ständig dunkel. Und das spürte er, dass diese Gegenwart Gottes, die tut so gut. Und diejenigen, die da draußen sitzen, und wenn du den ganzen Tag da draußen sitzt, dann wirst du das widerspiegeln, du wirst es widerstrahlen, letztendlich die Sonne. Du bist nicht die Sonne selbst, aber die Menschen sehen, du warst in der Sonne. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Die Menschen sollen sehen, dass du im Licht Gottes wandelst. Die Menschen sollen sehen, dass es da einen lebendigen, mächtigen Gott gibt, der dich hält. Die Menschen sollen nicht deine Lebendigkeit, deine Mächtigkeit sehen. Die sollen seine Mächtigkeit, seine Lebendigkeit sehen. Und das erlebte der David. Und deswegen sagt er, die auf ihn blicken, die werden strahlen. Letztendlich sagte der David, all diese Schwierigkeiten, all diese Niederlagen, all diese Niedergeschlagenheit, die hat mir eigentlich zum Guten gedient. Weil die hat mich näher und näher und näher in die Gegenwart des lebendigen Gottes praktisch gespült. Wie wenn du am Meer bist und du siehst, wie die Wellen so ineinander einschlagen und manchmal sind so Muscheln obendrauf, so auf den Schaum oder kleine Steine oder so Holzstücke und die werden plötzlich durch den Wellenschlag auf den Fels draufgespült und liegen auf dem Fels. So sind die ganzen Wellen in unserem Leben, ihr Lieben, wenn wir mit dem lebendigen Gott unterwegs sind, diese Wellen auch der Not, der Angst, des Versagens, diese Wellen, die spülen uns, die sollen uns auf diesen Fels Christi spülen, dass wir nirgendwo anders letztendlich Platz nehmen wollen, unser Fundament haben möchten, als auf diesen lebendigen Gott. Und das ist gut, weil Gott braucht keine Helden. Er braucht überhaupt keine Helden. Ich glaube, wisst ihr, Gott braucht nur Nieten. Und in der Ewigkeit werden nur Nieten sein, Leute. Die es erkannt haben, dass sie Nieten sind. Und dass es nur einen gibt, der wirklich der Held ist. Dass es nur einen gibt, der treu ist. Dass es nur einen gibt, der mächtig ist. Der lebendige Gott selbst. In Jesus Christus. Und lasst uns so auch in diesen Tag und auch noch durch diesen Tag gehen, ihr Lieben. Sagt, ich möchte auf dich blicken, Herr. Und nimm das auch, wenn du gerade in so einer schwierigen Zeit bist, wo es so richtig durch Wellentäler geht. Nimm mal dieses Bild mit, dass diese Wellen da sind, um dich auf diesen Stein drauf zu spülen, auf diesen Fels, Christus, der Fels ist, der dein Leben festmacht, der dein Leben selbst ist, der dir Stabilität gibt. Und nimm das mit, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er antwortet. Wozu ist es alles? Damit die, die auf ihn blicken, strahlen werden. Strahlen, dass man an ihnen erkennt, da gibt es einen lebendigen Gott. Es ist bloß irgend so eine religiöse Masche, sondern der ist wirklich lebendig. Und das haben wir gestern Abend gehört auch. Das war nichts anderes, wisst ihr. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Deswegen haben die Menschen dort auch in diesen Ländern, in denen sie verfolgt werden, so eine starke Ausstrahlung. Deswegen holen wir uns auch gern manchmal solche Leute in unsere Gemeinden, damit sie erzählen und berichten und wir sitzen dann in unseren ganz warmen Stühlchen drin, denken schon wieder drüber nach, wo gehe ich denn wieder zum Einkaufen? Ich habe da gelesen, hey, da kann man wieder was Billiges kaufen, da gibt es 2-for-1. Das ist stark. Und dann muss ich dies machen, muss ich jenes machen. Wisst ihr, deswegen holen wir uns diese Menschen, das sind manchmal fast unsere Gewissensberuhiger geworden in unseren Gemeinden. Aber Gott will selber aus uns solche Menschen machen, denen man ansieht, das gibt den lebendigen Gott. Und dazu soll auch dieser Tag dienen und er wird dazu dienen, wenn du sagst, ich will auf dich blicken, ich rufe dich an, Herr. Sprich in mein Herz, heute an dem Tag noch. Offenbare dich mir, allmächtiger Gott. Offenbare dich mir, wenn jemand da ist, der noch gar nicht kennt. Ruft sie ihn und er antwortet. Und wenn er antwortet, es würde dazu führen, dass es dein Leben ihn widerspiegelt, widerstrahlt, wenn du in seinem Licht bleibst. Ich bete noch. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du Wort hältst. Ich danke dir, dass du selbst das Licht der Welt bist, der treue, ewige Gott, der Fels, auf den unser Leben gegründet sein soll. Und Herr Jesus Christus, es sind so viele Menschen hier, die tatsächlich innerlich diese Sehnsucht haben, dass ihr Leben nur einzig und allein auf dich gegründet ist. Und ich danke dir, wenn das eine ehrliche Sehnsucht ist, wird die auch erfüllt, diese Sehnsucht. Und du wirst antworten. Du siehst die Leute unter uns, die sich noch abplagen, die überhaupt keine Ahnung haben, ob es dich wirklich gibt, aber die sich wünschen, dass es dich gibt. Und ich danke dir für diese Zusage, als ich zum Herrn rief, antwortete er mir. Und so danke ich dir, dass diese Menschen, wenn sie zu dir rufen, du wirst ihnen antworten. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns in dein Licht heute mehr und mehr freien führst, dass unser Leben nichts anderes hat im Herzen, diese Sehnsucht, als auf dich allein zu blicken. Wir wollen strahlen von dir, Herr. So wie die Sonne uns erwärmt, noch viel mehr sollst du uns erwärmen. So wie die Sonne unsere Haut bräunt, Herr, noch viel mehr sollst du unsere Seele erhellen, erfreuen, damit unser Wesen dich widerspiegelt. Amen.